Das ist mir noch nie passiert, dass ich dann mit jemandem wirklich sagen musste, das, was dich beschäftigt, beschäftigt mich überhaupt nicht. Und das hat irgendwie etwas sehr Berührendes für mich, oder? Dass man mit jedem Mensch irgendwie einen Verbindungspunkt finden kann und auf dem etwas aufbauen kann, woraus ein Song entsteht.
Begegnungen at Fonditudes. Ein Podcast der Schweizerischen Studienstiftung. Inspirierende Gespräche mit dem Netzwerk der Stiftung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts «Begegnungen at Fonds d'études». Ich bin Silvan Moser, stellvertretender Direktor der Schweizerischen Studienstiftung. Unsere heutige Gästin habe ich als Geförderte und Stipendiatin des Ernst-Göhner-Stipendiums für Kunstschaffende in Ausbildung kennengelernt. Und es freut mich sehr, dass sie heute hier ist, Dana Burkhardt. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Dana, ich habe es bereits angedeutet, du bist in der Kunst, spezifischer in der Musik zu Hause. Lass mich dich unseren HörerInnen, die dich noch nicht kennen, kurz vorstellen. Du bist im Bieler Seeland in einer Musikerfamilie aufgewachsen. Statt mit Spielzeug hast du Instrumente gespielt. Mit 11 Jahren begannst du Gesangsstunden zu nehmen und kurze Zeit später schriebst du mit Hilfe der Gitarre auch schon deine ersten Songs. Nach dem Gymnasium studiertest du zuerst am London Center of Contemporary Music und danach an der ZHDK Popgesang. Das ist aber nur die eine Hälfte, denn parallel dazu verfolgst du sehr erfolgreich deinen Weg als Sängerin und Musikerin. Du hast schon über 200 Konzerte gespielt und 3 Alben veröffentlicht. In der Folge wurdest du im September 22 von SRF3 zum Best Talent gewählt und für die Swiss Music Awards 2023 nominiert. Es folgten Auftritte an den Balois Sessions sowie live im Schweizer Fernsehen. 2024 ist das Jahr deines zweiten Longplayers, Teary Eyed, der im September veröffentlicht wird. Also was zeitgleich mit dieser Podcast-Folge. An der Release-Tour durch die Schweiz kann man dich mit diesem Werk im Oktober live erleben. Den Link zu den Daten und Locations finden unsere HörerInnen in den Shownotes. Ja, jetzt habe ich viel geredet. Das Schlimme ist, ich habe immer noch vieles auslassen müssen. Beispielsweise, dass du auch als Songwriterin aktiv bist. So habe ich dich nämlich kennengelernt. Als ich die Ernst-Göhner-Stipendien übernommen habe, da war da diese junge Frau, die mit 22 einfach so mal den Titelsong für den Film «Platzspitzbaby» geschrieben hat. Das ist, was mich an dir als Person von Anfang an beeindruckt hat, wie du kompromisslos und leidenschaftlich deinen Weg verfolgst und zugleich deine Lockerheit und deine Aufgeschlossenheit bewahrst. Von wo ziehst du dieses Selbstbewusstsein und diese Motivation?
Also danke zuerst mal für die schönen Worte. Ich würde sagen, Selbstbewusstsein ist vielleicht nicht das Wort, mit dem ich mich am meisten identifizieren kann. Ich glaube, es ist eher, dass die Angst vor dem Prozess kleiner ist als die Freude vor dem Outcome oder nach dem Outcome. Und deswegen, ja, habe ich einfach immer wieder Lust, mich dem auch zu stellen, so dieser Ungewissheit von, wenn man in eine Session geht und keine Ahnung hat, was passiert und denkt, ach, wie geht das nochmal mit diesen Songs und wie kommen die überhaupt in die Welt? Wie macht man das? Niemand weiß es wirklich. Oder ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Und dann am Ende des Tages hat man einen Song und es hat wieder irgendwie funktioniert. Und das begeistert mich schon immer.
Ja, lass uns nochmal etwas zurückblicken. Als wir uns 2020 kennengelernt haben, war das mitten in der Corona-Pandemie. Über 40 Konzerte musstest du absagen, der Durchbruch vertagt werden. Das war für dich als Künstlerin am Anfang deiner Karriere sicher eine schwierige Zeit. Wie bist du damit umgegangen?
Ja, es war auf jeden Fall eine crazy Zeit. Niemand wusste, was passiert. Wir waren auf jeden Fall mega enttäuscht, dass wir irgendwie so viele Konzerte und eigentlich eine ganze Tournee absagen mussten oder verschieben mussten. Und gleichzeitig finde ich wirklich, als Musikerin in der Schweiz war das noch verhältnismäßig gut aufgefangen vom Staat. Also wir wurden relativ schnell irgendwie wieder finanziell dafür unterstützt oder irgendwie es wurde halt ausgeglichen, so dass es irgendwie funktionierte und dass ich mich auch schnell irgendwie umdisponieren konnte auf, okay, dann können wir halt nicht raus, dann können wir halt keine Konzerte spielen. Ja, was können wir denn noch? Und dann konnte ich relativ schnell sagen, ja, dann setze ich einfach alles auf Songwriting und mache ein Album und schreibe mit mehr Leuten halt über Zoom oder wie auch immer möglich. Und das hat dann irgendwie ganz neue Türen eröffnet. So das Beste draus machen ist irgendwie immer das Motto.
Ja, du hast es jetzt gerade angedeutet, auch deine Bachelorarbeit, glaube ich, ist damit ist in dieser Zeit entstanden und auch das Projekt, das damit verbunden war. In diesem Projekt hast du pro Woche einen Song mit einer anderen Musikerin oder einem anderen Musiker geschrieben und aufgenommen. Kannst du uns kurz von dem Projekt und was dich daran besonders fasziniert hat, erzählen?
Mhm. Dazu muss ich vielleicht ein bisschen Kontext geben. Früher, also so ab 12 Jahren oder so, habe ich Songs immer alleine geschrieben. So alleine in der Gitarre, alleine am Klavier. Das war so meine Art von Tagebuchschreiben, wenn etwas einfach unbedingt raus musste. Und ich konnte mir auch nie vorstellen, weil das so eben wie Tagebuchschreiben super intim war, das zu teilen mit jemandem, diesen Prozess. Und im Rahmen von Platzspitz Baby, von dieser Session, habe ich zum allerersten Mal, wurde ich ins kalte Wasser geworfen und hatte diesen Prozess gemeinsam mit anderen Musikerinnen. Und ich hatte zwar mega Schiss, aber es hat sich dann herausgestellt, dass es super inspirierend ist, wenn man einfach zusammen irgendwie so ein kreatives Ping-Pong hat und nicht einfach in seiner eigenen Welt und Ecke irgendwie so stecken bleibt. Und ja, irgendwie hat mich das voll begeistert und ich wollte das immer wieder machen. Es hat mir auch immer wieder Angst gemacht, aber deswegen habe ich mich dann im Rahmen von meinem Bachelor-Projekt wirklich auch committed. Ich mache das jetzt jede Woche. Ich fange so innen an und habe mit jedem Bandmember einmal eine Session gemacht und dann mit Freunden und Freundinnen und dann irgendwann mit Leuten, die ich noch nie getroffen habe, in Songwriting-Camps irgendwo auf der Welt.
Mega, mega cooles Projekt. Willst du noch ein bisschen mehr ausführen? Auch vielleicht, was das für eine Erfahrung war. Eben, du hast gesagt, du hast angefangen vielleicht mit Personen, die du schon gekannt hast, wo es eine bestimmte Nähe gab, aber dann auch das Feld geöffnet, sage ich mal, und mit ganz anderen Menschen, die du noch vorher noch nie gesehen hast, teilweise einfach ein Stück geschrieben und aufgenommen. Was waren da so die Erfahrungen?
Also das Schöne ist, dass egal, was man vorher weiß über die Person und wie sehr man denkt, das ist ein ganz anderer Mensch als ich und ich weiß nicht, ob wir da eine Ebene finden werden, dass es sehr horizonterweiternd ist, zu merken, dass wir eigentlich alle sehr ähnlich sind und uns sehr ähnliche Sachen beschäftigen und man immer Common Ground findet. Also es ist mir noch nie passiert, dass ich dann mit jemandem wirklich sagen musste, das, was dich beschäftigt, beschäftigt mich überhaupt nicht. Und das hat irgendwie etwas sehr Berührendes für mich, oder? Dass man mit jedem Mensch irgendwie einen Verbindungspunkt finden kann und auf dem etwas aufbauen kann, woraus ein Song entsteht.
Ja, voll. Also kann ich mir gut vorstellen. Und ich glaube, das ist ja auch so deine soziale, extrovertierte Seite, die vielleicht, also jetzt auf der Bühne vielleicht die extrovertierte Seite mit anderen Musikerinnen, die soziale Seite. Und ich glaube, das hast du jetzt eben gerade schön auch gesagt, das schließt sich auch nicht aus, dass Musik gleichzeitig etwas sehr Persönliches ist im Miteinander. Und gerade auch in deinen Liedern verarbeitest du ja auch sehr persönliche Themen und zeigst dich damit auch auf der Bühne oder auch auf dem Album von einer verletzlichen Seite. Welche Funktion hat die Musik auch für dich jetzt einfach als Person und wie erlebst du es damit, vor ein Publikum zu treten?
Also für mich war Musik schon immer und ist immer noch Therapie. Das ist, also, was es mir macht, wenn ich einen Song schreibe, ist wirklich ein Verarbeitungsprozess aus etwas vielleicht Schmerzhaftem, Schwierigem, etwas zu machen, was mir wieder Kraft gibt. Das finde ich sowieso einfach crazy, dass ich diese Möglichkeit habe und dieses Sprachrohr irgendwie auch. Gleichzeitig das dann vor Menschen vorzutragen oder zu releasen, auch das braucht immer wieder recht viel Mut. Also wenn ich mir so überlege, okay, wenn jemand jetzt all meine Songs durchhört, weiß die Person so viele Dinge über mich, die bei den meisten Leuten einfach im Tagebuch stehen und bleiben. Und ich merke aber auch, deswegen mache ich das ja auch. Also wenn dann von diesen Leuten auch nur 2, 3 und manchmal auch mehr finden, genau so fühle ich mich auch. Ich habe mich so verstanden gefühlt und sonst fühle ich mich so oft alleine mit diesem Thema. Dann habe ich mein Ziel mehr als erreicht.
Ja, sehr, sehr schön und ich glaube, das Ziel erreichst du immer wieder mit deinen Songs. Eine Frage, die ich mir oft bei Musikerinnen stelle und hängt vielleicht auch ein bisschen mit den vorherigen Fragen zusammen. Wo bist du lieber? Auf der Bühne oder im Studio?
Es kommt darauf an, wo ich gerade war. Wenn ich von der Bühne komme, bin ich so, wow, das ist der Beste der Welt. Und dann, wenn ich aus dem Studio komme, finde ich wieder so, ah nein, das ist eigentlich schon, also genau dafür mache ich das eigentlich. Ich glaube, es braucht wirklich beides. Ich glaube, das ist die perfekte Kombination für mich.
Und vor dem Studio und vor der Bühne sieht es genau umgekehrt aus.
Nein, ich bin einfach sehr begeisterungsfähig, würde ich sagen. Wenn ich dann weiß, okay, heute ist das, dann bin ich das Allerbeste.
Cool. Ja, du wurdest ja auch, ich habe es am Anfang kurz erwähnt, langjährig durch das Ernst-Göhner-Stipendium gefördert. Was bedeutet dir diese Förderung, die jetzt ja lange dich auch unterstützt hat?
Also das hat unendlich vieles ermöglicht und bedeutet mir extrem viel. Ich bin jetzt mit dem Studium frisch fertig und habe eigentlich bisher mein halbes Leben in Ausbildung oder zwei Drittel von meinem Leben in Ausbildung verbracht und die letzten 8 Jahre, also von Pre-College über London bis hin zu Zürich bis Ende meines Masters, durfte ich mich auf Musik immer mehr konzentrieren. Und dass ich neben dieser Ausbildung, die eh schon ein Riesenprivileg ist, auch noch meine Karriere so aufbauen konnte, dass ich jetzt selbstständig das verfolgen kann nach dem Studium, das ging nur einerseits, weil mein Studium sehr flexibel war für meine Karriere hin und wieder auch ein bisschen meinem Studium ausweichen musste, wenn möglich. Aber am allermeisten ging das nur, weil ich nicht nebenbei noch irgendwo arbeiten musste, um wirklich Geld reinzubringen, sondern dieses Stipendium wirklich so diese Grundkosten gedeckt hat. Und dafür bin ich ewig dankbar, dass ich wäre sonst nicht da, wo ich jetzt bin.
Ja, man hört, dass du bist Vollblut-Musikerin. Im jährlichen Treffen der Stipendiatinnen kommen Geförderte mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, von der theoretischen Physik über angehende Lehrerinnen bis hin eben zu Kunstschaffenden zusammen. Gibt es alle diese Stipendiatinnen, erzählen jeweils ein bisschen von ihrem Jahr bei diesen Treffen, was sie beschäftigt hat im Studium und teilweise auch daneben. Gibt es etwas, was dich besonders fasziniert hat, wo du gesagt hast, das würde mich jetzt auch noch interessieren, das zu studieren oder mich damit ein bisschen vertieft auch auseinanderzusetzen?
Spannenderweise ist es vielleicht ein bisschen ähnlich wie bei diesen Songwriting-Sessions, wo man denkt, man hat nicht viel gemein und dann redet die andere Person oder spezifisch in dieser Runde, spricht jede Person kurz von dem, was sie gemacht hat, wie du gesagt hast. Und das Leuchten in ihren Augen zu sehen, egal ob sie jetzt von Mittelaltermusik oder Wissenschaft oder Literatur oder Lehrberuf, was auch immer, wovon sie reden, das will ich dann in diesem Moment auch unbedingt mal machen, einfach weil die Begeisterung so ansteckend ist. Und ich glaube, das verbindende Element ist dann eben gar nicht, was genau man macht, sondern wie wir das alle machen. Und wir machen es alle ein bisschen ähnlich, nämlich einfach mit sehr viel Leidenschaft und sehr viel Freude.
Die ideale Studienstiftlerin, die sich für alles begeistern kann. Perfektes Votum.
Begeisterung hat mir noch nie gefehlt.
Cool. Ja, in unserer Gesellschaft allgemein, und das wird vielleicht gerade in der Popmusik auch besonders deutlich, gilt ja, wer hat, dem wird gegeben. Einige wenige ziehen die Aufmerksamkeit der Massen an, während alle anderen den kleinen verbliebenen Rest unter sich aufteilen müssen. Wie erlebst du das? Wie gehst du damit um? Und ist das ein Thema auch im Verhältnis zu anderen Künstlerinnen beispielsweise?
Es gibt ganz viele verschiedene Antworten, die ich darauf geben möchte. Einerseits finde ich ganz wichtig zu sagen, dass im Gegensatz dazu, wie die Musikindustrie vor ein paar Jahrzehnten war, haben heute schon Tausende, Abertausende von MusikerInnen mehr die Möglichkeit, ihre Musik zu veröffentlichen, auf Tour zu gehen, die Musik selber zu promoten. Also im Gegensatz dazu, dass früher einfach man brauchte ein Label und die Labels hatten nur wenige Artists und alle Leute hatten die Platten von diesen Artists und einfach so. Im Gegensatz dazu ist es jetzt relativ demokratisiert. Wir können alle in unserem Schlafzimmer Musik machen und die selber uploaden und wenn wir Glück haben, hört das irgendjemand. Das ist die eine Antwort, die finde ich eigentlich sehr schön.
Romantisch.
Es hat natürlich auch Kehrseiten, nämlich so die finanzielle Seite zum Beispiel, aber das ist etwas anderes. Ich schätze diese Direktheit, dass ich nicht auf ein Label oder so angewiesen bin und mein Ding machen kann. Gleichzeitig weiß ich auch, es gibt unglaublich viele MusikerInnen, die so gut sind wie ich oder besser, die nicht meine Möglichkeiten haben, was die Größe von Shows betrifft oder die Streams oder was auch immer. Also ich weiß, dass da auch eine gewisse Menge Glück dazu gehört und ich schätze mich sehr glücklich, dass ich da bin, wo ich bin. Von dem her, ich glaube nicht, dass es immer fair verteilt ist. Und die dritte Antwort, die ich noch geben möchte, ist, dass ich das, glaube ich, das, was du sagst, finde ich, zeigt sich am allermeisten bei den Vorverkäufen von den Tickets für Konzerte. Ja. Ich glaube, das höre ich wirklich alle Musiker, Musikerinnen sagen, egal wie groß in der Schweiz. Alle haben Mühe, im Vorverkauf genug Tickets zu verkaufen, vor allem seit Corona, wo sich die Leute nicht mehr so committen können, wo alles teurer ist und so weiter. Und es gibt wirklich 2-3 Bands in der Schweiz, die kann man auch beim Namen nennen, Hecht und Patent Ochsner basically, vielleicht noch 2-3 mehr, aber die verkaufen wirklich alle Konzerte aus und alle anderen, soweit ich weiß, haben Mühe, dort wirklich so viel hinzubringen, wie sie eigentlich auch größenmäßig was passend wäre.
Krass. Aber das, ja, das war, also, mir nicht bewusst, ja.
Das Coole dabei ist, glaube ich, was relativ schnell passiert ist, dass man dann nicht darüber redet, weil alle das Gefühl dann wirke ich nicht erfolgreich. Ja. Und ich glaube, deswegen möchte ich auch darüber reden, weil wenn wir das wirklich tun, dann wird den Leuten auch bewusst, es zählt jedes Ticket. Also wenn du weißt, du wirst dann wahrscheinlich an dieses Konzert gehen, dann kauf das wirklich im Vorfeld, weil es macht wirklich einen Unterschied.
Also Leute, ihr habt es gehört, schaut die Shownotes an, im Oktober ist die Release-Tour von Dana.
Ja, kommt vorbei.
Und ich glaube, unser Podcast ist eine gute Werbung für dieses Konzert. Ja, als Sängerin stehst du auch in der Öffentlichkeit, vor allem natürlich mit deiner Musik, aber auch daneben in klassischen Medien sowie auf Social Media. Du bist damit, ob du willst oder nicht, auch vielleicht ein Vorbild für viele andere, vielleicht auch jüngere Menschen. Ist das etwas, das du bei deinen öffentlichen Auftritten und bei deiner Social Media Präsenz mitbedenkst und diese auch beeinflusst?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das ist auch etwas, was man sich wirklich bewusst sein muss als Person, die irgendwie in der Öffentlichkeit steht. Ich sehe mich schon in der Verantwortung, dass ich Themen, die mir wichtig sind, auch wirklich direkt anspreche. Und das probiere ich auch zu tun, ob das jetzt auf gute oder schlechte Reaktionen stößt. Ich persönlich finde es auch ein Privileg, dass ich diese Plattform habe und dass ich die Möglichkeit habe, dank der Musik über diese Themen zu sprechen. Also ich sehe das eigentlich als etwas sehr, sehr Positives.
Du hast jetzt gesagt, gute, schlechte Reaktion. Du hast positive Reaktionen erwähnt, auch wenn du über persönliche Texte sprichst und das Anklang findet, auch wenn sich andere darin wiedererkennen, auch mit ihren, mit ihren Erfahrungen, die du verarbeitest. Gibt es auch teilweise negative Reaktionen?
Es war spannend, beim Release von meinem Song «Mama, aren't you angry?» habe ich viel über das Aufwachsen mit einer alleinerziehenden Mutter gesprochen. Und dass ich es crazy finde, dass es erstens, wie man das überhaupt macht, ich habe keine Ahnung, wie sie das geschafft hat, gleichzeitig zwei Kinder aufzuziehen, den ganzen Haushalt zu schmeißen und finanziell alles einzubringen, was reinkommen musste. Und ich habe irgendwie in diesem Song auch darüber gesprochen, wie ist es möglich, dass sie nicht wütend ist, weil sie hat wirklich die 26 Jahre von meinem bisherigen Leben nie ein schlechtes Wort über meinen Vater verloren oder über die Welt, die sie in diese Situation gebracht hat. Und basically habe ich das in einem Video erzählt, genau so, wie ich es jetzt gesagt habe. Was ich finde, da gibt es jetzt nicht so viel Angriffsfläche. Ich finde, das ist einfach so, wie es war und gar nicht sehr gewertet. Ja. Und spannenderweise, je nach Plattform auf Instagram, wo eher so eine klare Community ist, die mir eh schon folgt, da habe ich sehr, sehr gute Rückmeldungen bekommen auf diese Aussage. Und auf TikTok habe ich den puren Hate bekommen. Ich muss es so sagen, leider ausschließlich von Cis-Männern, die halt fanden, wieso müssen sich die Mütter immer so aufspielen mit ihren Problemen. Und es kann ja wohl nicht so schwer sein. Und und wieso sollte sie wütend sein auf die Welt? Die Welt hat sie ja nicht geschwängert gegen ihren Willen. Wirklich so ganz schlimm.
Okay, und dann noch die Alimente, die sie den armen Männern abzwacken.
Genau.
Kannst du mir vorstellen.
Ja, und solche Reaktionen gibt es natürlich dann schon. Ich habe gemerkt, dass Hate bekommt man halt, je mehr Plattform, desto mehr Hate. Das ist, glaube ich, normal. Und in Bezug auf mich und mein Leben kann ich den mittlerweile auch oft gut wegstecken. Aber wenn es jetzt so um meine Mutter geht, dann hat das wirklich Grenzen, habe ich gemerkt.
Ja, das verstehe ich. Kunst und Musik findet halt nicht irgendwie, auch wenn man von Kunstfreiheit als einem Raum spricht, der eben gerade frei von normativen Zwängen sein soll. Ich meine, wir sehen es mit Eurovision Song Contest, es findet nicht in einem gesellschaftspolitisch neutralen Raum statt, sondern wird immer, ob man will oder nicht, auch als Musikerin gedeutet von der Gesellschaft, von unterschiedlichen Zielgruppen. Wie siehst du dieses Verhältnis? Und ja, du hast es vorher jetzt eben schon angesprochen, hast du selbst persönliche Grenzen, wo du sagst, vielleicht auch also einerseits solche Inhalte würde ich nicht machen, weil das nicht vertretbar ist mit meinen ethischen Grundwerten und andererseits vielleicht auch persönliche Grenzen im Sinne von so weit und nicht weiter will ich meine Person irgendwie auch in einen solchen Diskurs irgendwie eintreten lassen.
Also ich finde, es ist ein mega krasses Potenzial, dass Musik war schon immer politisch und wird es hoffentlich auch immer bleiben oder zumindest zu einem Teil. Und ich will, dass meine Musik das auch sein darf. Und eben, ich spreche gerne über Feminismus in meiner Musik oder spezifisch darüber, wie ich die Ungleichheit von den Behandlungen der Geschlechter erlebe. Oder davon, in Therapie zu gehen, mit Mental Health zu strugglen, über eine Essstörung hinwegzukommen und so weiter. Also das sind alles Dinge, über die ich in meinen Songs sowieso sprechen will, weil das muss ich für meinen Verarbeitungsprozess thematisieren und dann auch finde, das sind Tabuthemen und über die müssen wir mehr sprechen. Was ich aber wirklich, also wo für mich die Grenze ist, im Darübersprechen ist, je nach Thema muss ich wirklich bei jedem Song hinschauen, was will ich alles teilen aus meinem privaten Leben? Ist das überhaupt relevant? Also wenn ich über Feminismus und was ich alles ändern muss oder irgendwie spezifisch auch sexuelle Gewalt spreche, dann will ich nicht deswegen alle meine persönlichen Erlebnisse erzählen. Und ich glaube, das ist wirklich auch nicht relevant. Also ich glaube, da muss man sich schon immer, oder will ich mir auch immer wieder überlegen, was stimmt für mich.
Ja, liebe Dana, die Zeit ist wirklich im Flug vergangen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das wunderbare und offene Gespräch. Wir werden deine Website sowie die Links zu deinem neuen Album und der entsprechenden Release-Tour in unseren Shownotes verlinken natürlich. Ja, weiterhin alles Gute und einen tollen Konzert-Sommer jetzt erst einmal. Wir sind Ende Mai und dann einen umso noch tolleren Release-Tour im Herbst.
Vielen Dank.
Liebe HörerInnen, auch Ihnen danke ich herzlich fürs Zuhören. Diesen Podcast können Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple Podcast oder Google Podcast abonnieren. So verpassen Sie keines der spannenden Gespräche mit Persönlichkeiten aus dem Netzwerk der Schweizerischen Studienstiftung. Über Feedback, Anregungen und Ideen freuen wir uns sehr. Am besten per Mail an info@studienstiftung.ch. Vielen Dank und bis bald.
Begegnungen at Fonditudes. Ein Podcast der Schweizerischen Studienstiftung.